Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück im Denkraum. Wer diesen Podcast schon eine Weile verfolgt, der hat jetzt möglicherweise ein Déjà-vu, denn mein heutiger Gast, der war vor sage und schreibe 3 Jahren schon mal hier, hat damals über mentale Gesundheit gesprochen und ich glaube über ein Thema, das viele von uns beschäftigt, nämlich über die negativen Gedankenspiralen, in denen wir manchmal festhängen. Es ist bis heute eine sehr beliebte Folge, nicht zuletzt wahrscheinlich deshalb, weil es uns alle so viel beschäftigt. Und kürzlich, und das ist auch der Grund meiner Einladung, hat er mit seinem neuen Vortrag etwas getan, das mich sehr überrascht hat. Denn ich habe mich in vielem wiedergesehen und dachte dann so zwischendurch, diesen Vortrag, den hat er nur für mich geschrieben und nur für mich konzipiert, weil ich so viele Felder entdeckt habe, woran ich will nicht sagen arbeiten muss, aber doch arbeiten will. Und zwar hieß der Vortrag Minify Your Life durch Minimalismus in ein erfülltes Leben. Und er hat diesen Minimalismus, und das fand ich so spannend daran, eben nicht nur auf unsere vollen Kleiderschränke und auf das, was wir alle zu viel in den Regalen und Schubladen liegen haben, bezogen, sondern es ging darüber hinaus. Und zwar hat er an einer Stelle gesagt, der Minimalismus, der ist eine Haltung. Und da wurde mir so klar, das hat eben nicht nur etwas mit dem Außen zu tun, also mit der Ordnung, sage ich jetzt mal, sondern eben auch mit dem Innen. Fand ich sehr, sehr spannend. Er selbst hat eine eigene Designagentur. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass er ein Medienprofi ist, hat nämlich über 20 Jahre Erfahrung bei Zeitungen und auch beim Fernsehen. Er hat, da bin ich ein bisschen neidisch, 2 Podcasts. Er hat nämlich seine eigene Heldenstunde und er hat mit seinem guten Freund, dem Leander Greitemann, der war auch schon hier mit dabei, die Gleichmutproben. Und dann ist er natürlich, und das ist auch der Zusammenhang, in dem ich ihn kennengelernt habe, ist er Redner für, ich sag mal, mentale Gesundheit. Viele Themen, die darunter fallen, wie das Biohacking, das ist seine Leidenschaft und seine Expertise. Und aber auch das Thema, über das wir heute sprechen. Ich freue mich riesig auf die Folge und heiße herzlich willkommen Alexander Metzler.
Ach, Hanna, herrlich, herrlich, herrlich. Ich sitze hier, ich könnte dir stundenlang zuhören. Diese Intros, die sind immer so fantastisch. Das klingt immer alles so toll, wenn man es mal so geballt hört. Und ja, aber ja, du hast angesprochen, das sind die Themen, die mich nach wie vor beschäftigen und faszinieren und die ich auch spannend und auch wichtig finde und wo ich mich sehr darüber freue, dass wir heute wieder Gelegenheit haben, uns darüber auszutauschen.
Wir steigen da auch gleich ein. Alex, ich will 2 Dinge noch dir vorab sagen. Das eine ist, das wurde mir jetzt kürzlich bewusst, wir kennen uns ja seit vielen Jahren. Du warst schon in meinem Podcast, ich war schon in deinem Podcast. Wir haben viele gemeinsame Interessen, gemeinsame Bekannte, also irgendwie viele Anknüpfungspunkte. Und doch haben wir uns vor wenigen Wochen das allererste Mal live gesehen. Das fand ich total spannend, weil das so vertraut war. So, ich hatte das Gefühl, dich kenne ich schon ewig. Und dabei haben wir uns halt nie wirklich im echten Leben gesehen. Das ist das eine, was ich mal zur Sprache bringen wollte. Und das zweite ist, ich habe heute Morgen einem Freund erzählt, dass wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen und dass ich mich da sehr drauf freue. Und ich habe ihm etwas über dich gesagt, das möchte ich dir jetzt auch persönlich sagen, nämlich, dass ich dich sehr schätze. Du bist für mich, du bist so ein unaufgeregter, interessierter Mensch, bist hilfsbereit. Ich erinnere mich bis heute, die es auf YouTube sehen, wir haben das gleiche Mikrofon, in das wir sprechen. Da ist der Alexander dafür verantwortlich, weil er damals gesagt hat, Hanna, wir müssen dich ausstatten, so ein Podcast braucht irgendwie Equipment. Und dann hast du mir Links geschickt, hast mir geholfen, obwohl wir uns damals noch gar nicht so gut kannten. Und ich wollte dir einfach sagen, es ist schön, dass wir uns gefunden haben und dass wir verbunden sind.
Ja, vielen lieben Dank. Freut mich total. Und ja, ist vielleicht auch Teil der Haltung, ne? Wenn du Menschen hilfst, helfen dir Menschen zurück. Das ist ja natürlich keine Einbahnstraße. Das ist ein Geben und Nehmen. Du gibst mir jetzt wieder eine Plattform und all das macht ja Freude. Also das ist ja, wenn man Menschen helfen kann, löst es ja auch Freude in einem selbst aus. Und wenn man das für sich entdeckt, dieses Konzept, und danach lebt, dann stellt man fest, da generiert man etwas in sich, was man für Geld nicht kaufen kann, nämlich Glück und Freude. Und darauf zielt auch so ein bisschen diese Lebensphilosophie des Minimalismus. Und spannend, was du gesagt hast mit diesem persönlichen Treffen, weil ich habe es exakt genauso gefühlt. Ich dachte, ah oh ja, da ist die Hanna, super. Sage ich immer Hallo. Ach, Moment mal, wir treffen uns ja zum allerersten Mal in Fleisch und Blut. Voll awkward. Aber da sieht man auch mal, dass das ist ja auch ein völlig neues Phänomen. Also für uns natürlich selbstverständlich, dass wir uns per Video, per Audio, per Social Media ständig miteinander verbunden fühlen. Und das wäre natürlich vor wenigen Jahrzehnten gar nicht möglich gewesen, so eine Vertrautheit, so ein Freundschaftsgefühl aufzubauen ohne persönliche Begegnung im Vorfeld. Und auch das ist ein Phänomen, was neu ist und auch sehr positiv und schön ist. Und was mir auch genauso aufgefallen ist an dem Tag, wo ich auch so zwei, drei Gedanken hatte mit, ja, es war jetzt so, als würden wir uns nach ein paar Monaten oder Jahren alte Freunde, die sich mal wieder sehen. Aber es war einfach unsere erste Begegnung, ja.
Ach schön, ja. Das ist doch ein schöner Start, dass wir auch mal beschreiben, was hat jetzt zum Beispiel Digitalisierung, was haben aktuelle Entwicklungen mit Social Media, mit der Vernetzung, alles Positives, nämlich dass dadurch sehr viele Chancen und Möglichkeiten entstehen. Und auf der anderen Seite können sie natürlich, wenn wir uns da nicht damit beschäftigen, und deswegen bin ich froh, dass wir heute drüber sprechen, kann das ja alles auch einen gewissen Schaden nehmen. Ich will einfach mal kurz, ich meine, wir kennen, glaube ich, alle die Situation. Du hast gerade gesagt, das Persönliche, das kann man mit Geld nicht kaufen. Und ich glaube, das ist das genau das Thema. Ich stehe regelmäßig jeden Morgen vor einem vollen Kleiderschrank. Da sind unendlich viele Klamotten drin und habe trotzdem das Gefühl, ich habe nichts zum Anziehen. Ich glaube, das kennt man so, ja. Gleichzeitig habe ich, wenn ich auf meinen Rechner schaue, vor dem sitze ich gerade, der ist voll mit Dateien, der ist voll mit Bildern, der ist voll mit Kursen, die ich irgendwann mal gekauft habe. Aber auf der anderen Seite, wann habe ich die das letzte Mal wirklich benutzt? Und wenn ich was brauche, finde ich das dann auch. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Handynutzung und Social Media. Ich habe gefühlt als Mutter und auch jemand, der beruflich viel unterwegs ist, eigentlich wenig Zeit und trotzdem sitze ich den lieben langen Tag an diesem blöden Handy und vergeude die Zeit, weil ich da in so einen Strudel reinkomme und mich dann nicht mehr davon lösen kann. Also ich will sagen, es sind so zwei Seiten, die Qualität und die Quantität, die Verhältnisse haben sich so verschoben. Und meine Frage, die ich damit in Verbindung bringe an dich, wie konnte es so weit kommen?
Ja, wie konnte es so weit kommen? Ja, also es ist natürlich eine Entwicklung und man muss sagen, man spricht ja immer noch gerne von der digitalen Revolution, obwohl uns das ja jetzt mittlerweile seit vielen Jahren begleitet und uns vertraut vorkommt. Und es gibt natürlich die ganz junge Generation, die digital aufgewachsen ist. Ne? Wobei, ich weiß es jetzt gar nicht bei dir, aber ich bin 75 geboren. Ich hatte ja noch eine Kindheit und Jugend weitgehend ohne Handy und ohne Computer, ohne Internet. Also wir haben ja noch analog sozusagen gelebt. Und das ist ja mittlerweile eine ganz andere Wahrnehmung. Ganz selbstverständlich wachsen Kinder, Jugendliche mit digitaler Technik auf und hinterfragen das dann vielleicht auch gar nicht mehr so, wie ich das vielleicht noch so tue, weil ich halt auch noch eine ganz andere Welt kenne. Also es hat, glaube ich, einfach viel mit Wahrnehmung zu tun und auch Kinder lernen von ihren Eltern. Also wenn sich die Eltern viel mit dem Smartphone beschäftigen, ist es natürlich selbstverständlich, dass ich das als Kind nachahme und dann auch irgendwie so tue, als telefoniere ich oder wische ich oder diese typischen Phänomene, die man kennt, dass wenn man Kindern ein Bilderbuch in die Hand drückt und die fangen plötzlich an, in einem analogen Buch versuchen die mit der Hand irgendwie die Fotos da drin groß zu ziehen, weil sie das so von den digitalen Medien kennen. Was jetzt erstmal lustig klingt, wenn man es hört, aber auch schon irgendwie krass ist, wie selbstverständlich die adaptieren. Ja, ich kann mit meinen Fingern irgendwas bewegen und irgendwas machen. Also das ist in vielen, vielen Bereichen, ne, von Schule, privat, beruflich, natürlich immer weiter in unseren beruflichen und privaten Alltag eingesickert über die Jahre. Und heute halten wir das alle für vollkommen selbstverständlich. Ich war letzte Woche noch in Urlaub, in Griechenland. Ich war da eine Woche segeln und dann war man natürlich immer mal wieder am Hafen und in Restaurants. Und ich nehme mir dann immer mal so ein paar Minuten Zeit, wo ich mich einfach mal irgendwo hinstelle und Leute beobachte. Jetzt nicht aus Sensationsgier, sondern einfach so, um in den Puls, in den Herzschlag der Situation einzutauchen, wo ich da gerade bin. Ohne das zu bewerten, sondern einfach nur zu beobachten. Und mir ist aufgefallen, wie viele Leute einfach telefonieren und reden und reden und reden. Und das Also ohne Bewertung, aber allein der Bedarf an Kommunikation und der Bedarf, sich ständig mitzuteilen und der Bedarf zu reden und zu reden und zu reden, der scheint immens groß zu sein in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Und das bringt natürlich auf der anderen Seite die Frage mit sich, wie viel Zeit haben wir denn noch für Ruhe? Wie viel Zeit haben wir denn noch für uns, um unsere Gedanken mal ein bisschen zu beruhigen, um diese ganzen Impulse, um diese ganzen Eindrücke, die auf uns einwirken, mal zu verarbeiten? Und da, das sehen halt mittlerweile viele Leute kritisch, die sich dann überfordert fühlen, die Angst haben, Dinge zu verpassen, ein Überangebot, was sie überfordert. Und bis hin zu, dass man sagt, die Konzentrationsspanne hat abgenommen bei Menschen, gerade bei jungen Leuten, die viel diese Videosnippets konsumieren auf den sozialen Medien. Die haben dann scheinbar, wenn man dem folgt, große Probleme, längeren Erzählungssträngen zu folgen, wollen sofort wieder neu angefüttert werden. Also das ist ja auch eine chemische Reaktion im Gehirn. Wenn wir irgendwas Neues entdecken, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein Botenstoff, der macht uns auf der einen Seite, gibt er uns so einen gewissen Drive und so eine gewisse Befriedigung und motiviert uns aber auch gleichzeitig wieder nach was Neuem zu suchen. Man spricht von so einem Dopamin-Kick. Und das will immer wieder stimuliert werden. Und deswegen braucht das Gehirn immer wieder was Neues. Und das erklärt auch, warum wir so oft diesen endlos, also man nennt das Doom-Scrolling in der Fachsprache, also dieses endlose Scrollen, immer wieder auf der Suche nach etwas Neuem Lustigen oder nach was Neuem Actiongeladen oder nach einer neuen Erkenntnis oder nach was Neuem Schrecklichen, nur damit dieser Dopamin-Kick ausgelöst wird im Gehirn. Und das ist ein guter Weg, um in eine richtige Sucht reinzukommen. Und das ist mittlerweile bei Kindern und Jugendlichen Phasen und teilweise ein riesengroßes Problem bis hin zu Suchtzentren, wo die dann monatelang entwöhnt werden. Habe ich gerade eine Doku gesehen, auf ZDF Info war das, glaube ich, in Spanien, wo Jugendliche dann in so einem Camp zusammenleben und sozusagen das echte Leben wieder lernen müssen, weil sie nur noch in der Virtualität gelebt haben, entweder als Spieler, also als Zocker auf Twitch und so weiter, oder eben als angehende Influencer. Und ja, das sind so viele, also es ist ein so komplexes und wahnsinniges Thema und gerade für Kinder und Jugendliche eben auch so verführerisch. Und auch die Eltern kommen in der Doku zu Wort und sagen, ja klar, ich nutze ja selbst mein Handy und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mein Handy benutze, weil wie soll ich meiner Tochter, wie soll ich meinem Sohn vermitteln, dass sie das eher weniger konsumieren soll, wenn ich selbst den ganzen Tag am Handy, also die erkennen die Problematik, kommen aber selbst nicht, also diese jungen Eltern kommen selbst nicht richtig mit der Mediennutzung klar. Ja, und da kann man sich nur darüber bewusst werden am Ende des Tages, dass das so ist und dann versuchen, die Problematiken zu erkennen und sich selbst Regeln aufzusetzen und eine gesunde Balance zu finden, damit man eben auch nicht auf die positiven Aspekte, die wir auch gleich am Anfang mal angesprochen haben, nicht verzichten muss, vollkommen, aber auch auf der anderen Seite dann nicht in so einen Endlosgraben reinrutscht.
Ist das das Dopamin? Ich überlege gerade, weil es betrifft ja auch, du hast in deinem Vortrag beschrieben, dass wir einfach unglaublich viele Dinge besitzen, also auch haptisch Dinge besitzen. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich mir neue Klamotten kaufe oder was auch immer für die Wohnung gerade anfällt oder neue Tools oder irgendetwas Neues kaufe, dann kann ich mir vorstellen, dass dieses Dopamin, diese Hormone eben auch ausgeschüttet werden in dem Moment, also kurzfristig vielleicht für diese Befriedigung eines Bedürfnisses, ob das jetzt real ist oder nicht, sorgen und dann aber langfristig eigentlich kein positiver Effekt mehr da ist. Es gibt einen amerikanischen Professor für Marketing, Scott Galloway, der sagt, buying things is fun, owning things is not fun. Also der Akt des Kaufens, der macht Spaß und der befriedigt uns, aber es dann zu haben, er sagt jetzt nicht, es ist eine Belastung, aber ich persönlich empfinde es manchmal als Belastung, nur weil ich halt so diesen kurzen Moment des Erwerbens, den wollte ich spüren und dann danach, was mache ich jetzt denn damit?
Ja, also das ist, glaube ich, in der Glücksforschung ganz gut untersucht, dass in dem Moment, wo wir wo wir eben shoppen zum Vergnügen, dass uns das eine kurzfristige Befriedigung gibt. Ne? Es gibt uns ein gutes Gefühl, wir haben einen neuen Gegenstand, mit dem identifizieren wir uns auch ein Stück weit, den können wir nach außen zeigen. Hier, guck mal, das habe ich neu gekauft. Der Freund, die Freundin bestätigt das vielleicht, oh ja, das ist ein toller Kauf, das ist schön, das ist ein neues, tolles Hemd oder T-Shirt, Schuhe, Taschen, Handy, was es auch immer sein mag. Man bekommt ein positives Feedback von seinem Umfeld und gibt dadurch sich selbst natürlich auch so eine gewisse Bedeutung. Also es hat auch, glaube ich, immer ein Stück weit mit Identifikation zu tun. Und ich spreche da gerade aus aktueller, krassester Selbsterfahrung, weil ich halte mich ja, was dieses Thema angeht, für relativ reflektiert, weil ich mich ja damit sehr intensiv befasse und auch Vorträge halte und ich mich ja auch selbst im sogenannten Detachment, also in dem Nicht-Identifizieren von Gegenständen, bewusst übe. Ich sage das jetzt so blumig, weil jetzt eine Geschichte kommt, die das Ganze völlig ad absurdum führt. Und zwar keine 10 Tage alt, die Story. Das war der erste Tag meines Urlaubs. Wir fahren mit so einem Shuttle-Service. Also wir waren ja segeln und man konnte für diese eine Woche auf dem Boot einkaufen fahren. Und dafür hat da gab es von diesem Supermarkt einen Shuttle-Service. Da sind ganz viele Autos vom Hafen zum Supermarkt gefahren. Wir haben uns dahin fahren lassen und die profitieren dann davon, dass sie dann beteiligt werden vom Supermarkt, wie auch immer. Ich steige aus dem Auto aus. Ich habe nicht gewusst, wie da, also es waren 10 Minuten Fahrt. Alles schnell, wir haben kaum mit dem Fahrer außer Hallo und vielen Dank und so gesprochen. Ich steige aus, greife in meine beiden Taschen von meinen Shorts, die ich anhatte. In der rechten Seite war mein Handy, wo es sein, mein Portemonnaie, wo es sein soll. In der linken Seite hätte mein Handy sein sollen und meine Hand greift ins Leere. In dem Moment wurde mir also bewusst, dass mein Smartphone, wo einfach alles drauf ist, Navigation, Zahlungsmittel, Kommunikation, WhatsApp, Standort teilen, bla bla bla, in einem mir völlig fremden Auto, in einer völlig fremden Stadt, mit einem völlig fremden Menschen gerade unterwegs ist und sich von mir wegbewegt. Dieser Moment der Erkenntnis am ersten Tag des Urlaubs. Da konnte ich mal richtig sehen, wie weit ich bin mit meinem Detachment. Also offenbar noch nicht so weit, wie ich es gerne wäre, denn der erste Moment war einfach schiere Panik. Oh mein Gott, das Handy ist weg. Gut, also kurz mal durchatmen und dann gab es bei dem Supermarkt Gott sei Dank auch eine Person, die diese Fahrer koordiniert und der hat mich dann auch erstmal beruhigt und gesagt, ja, das finden wir schon wieder. Wer war denn der Fahrer? Und ich so, ja, keine Ahnung, wer der Fahrer war. Ich weiß nicht wieder. Ja, wie war denn das Kennzeichen? Ja, keine Ahnung, wie das Kennzeichen war, weiß ich doch nicht. Welche Farbe hatte das Auto? Das wusste ich, das war Silber. Und dann sagt er, naja, das ist ja schon mal was. Und dann haben die so ein bisschen rumtelefoniert und dann hieß es eine halbe Stunde warten und dann war der auch irgendwann wieder da und ich habe mein Handy bekommen, habe ihm Trinkgeld gegeben, habe mich natürlich tausendmal bedankt. Und da sind mir erstmal 4.000 Tonnen Steine vom Herzen gefallen, dass ich mein Smartphone wieder hatte für diesen Urlaub. Und da wurde mir aber auch mal wieder klar, wie krass abhängig wir von dieser Technologie sind. Also wäre das jetzt wirklich weg gewesen, ist es ja nicht nur der finanzielle Schaden des Smartphones, sondern es sind ja auch die Videos, die Bilder, wenn man die nicht irgendwo in eine Cloud geladen hat. Es sind die ganzen Einstellungen von den Apps und so weiter. Es ist ein Zahlungsmittel. Also überall bezahlst du heute mit deinem Handy. Das ist die Wallet für die Flugtickets. Alles, alles, alles ist in dem Ding da zentriert drin. Und dann wurde mir das mal wieder bewusst, wie weit ich bin mit meinem Detachment. Also bei anderen Dingen gelingt mir das mittlerweile, glaube ich, gut. Ah, Smartphone ist wirklich eine Hardcore-Herausforderung in unserer Welt geworden.
Kannst du den Begriff des Detachments nochmal erklären? Weil ich habe jetzt gerade, so wie du das erzählt hast, gedacht, bei dem Handy, damit identifiziere ich mich ja nicht. Oder das ist ja nichts, was ich haben muss im Sinne von, ja, ich glaube, ich brauche nochmal so ein bisschen die Definition von dem Begriff, weil bei dem Handy dachte ich jetzt, naja, aber das ist ja etwas Nützliches. Das brauche ich ja für die Prozesse oder für die Schritte, die da in dem Urlaub vielleicht fällig werden. Egal, ob ich jetzt etwas bezahle oder mich ausweise. Was ist das Detachment genau?
Ja, also Detachment ist, würde ich sagen, der Grad der persönlichen Identifikation mit dem Gegenstand. Ganz einfach ausgedrückt, du kaufst dir ein neues Auto und einen Tag später kommst du an dein Auto und hast einen langen Kratzer, den jemand mit einem Schlüssel gemacht hat, von vorne bis hinten. Und am Grad des Ärgers und der Empörung Und der Wut, die du verspürst, kannst du eigentlich messen, wie sehr du mit diesem Gegenstand identifiziert bist. Also, wenn das ein reiner Gebrauchsgegenstand für dich ist, dann wäre es ja so, dass dieser Kratzer, der poppt nur in deiner Wahrnehmung auf und du sagst, oh, da ist jetzt ein Kratzer in meinem Auto. Schade, okay. Muss ich mich wohl drum kümmern? Muss ich wohl überlackieren lassen? Oder lasse ich einfach so? Aber es macht keine Wallung in mir innen drin. Wenn ich damit komplett identifiziert bin, raste ich wahrscheinlich aus, schrei da rum, oh, die Welt ist schlecht und was für ein Idiot war das und ich rufe die Polizei und das ist diese Identifikation mit Gegenständen. Und bei einem Handy ist es natürlich besonders krass, weil darüber auch unsere ganze private Kommunikation, unsere Verbindung wortwörtlich, zumindest unsere digitale Verbindung mit der Welt besteht. Also ein Smartphone ist ja ich nehme an, für die meisten Menschen viel, viel mehr als ein reines Nutzmittel, sondern da ist ja ganz viel Emotion drin. Da bekommen wir ja unser Feedback über die Social Medias, da ist unsere ganze Kommunikation drin, da sind unsere Erinnerungen drin, da sind vielleicht private Notizen drin, Tagebücher, also so viel, wie wir diesen digitalen Tools anvertrauen, das tragen wir ja auch alles mit uns rum. Deswegen glaube ich, dass bei vielen Menschen der persönliche Identifikationsgrad, also die Verbindung, was ist denn das Gegenteil von Detachment, ist Entachment oder was ist das englische Wort für
Attachment oder?
angehaftet, Anhaftung würde man auf Deutsch sagen, Anhaftung, genau. Das meine ich mit dem Begriff, ne? Wie sehr reagieren wir darauf, wenn dieser Gegenstand kaputt geht, beschädigt wird, deformiert wird, von irgendjemand schlecht geredet wird? Das ist vielleicht auch ein Beispiel, ne? Du kaufst dir was Neues und deine Freundin sagt, die neue Tasche, die finde ich aber voll hässlich. Also es macht ja voll was mit dir. Also gehst du mit der Erwartung dahin, dass deine Freundin jetzt sagt, oh, tolle Tasche, super, passt voll gut zu Farben deiner Augen oder whatever. Und die sagt dann, oh, finde ich ganz furchtbar. Also du sagst vielleicht, ja, okay, das ist deine Meinung. Aber innen drin passiert dann doch, also wenn wir nochmal ehrlich sind, innen drin passiert, oh, ja, das finde ich jetzt aber doof, dass sie das gesagt hat. Mensch, das habe ich mir jetzt aber irgendwie anders vorgestellt, dass sie das gesagt hat.
Ja.
Und das sind alles so Mechanismen, die da wirken können.
Wobei es wahrscheinlich noch andere Einflussfaktoren dafür gibt, ob ich jetzt bei diesem Kratzer im Auto sozusagen ausraste oder da ganz cool bleibe. Das hat sicherlich neben diesem Attachment oder Detachment auch einfach wahrscheinlich mit der emotionalen Stabilität oder Kontrolle zu tun, die ich grundsätzlich bei solchen Dingen habe, oder? Also das ist halt ein Einflussfaktor. Wie sehr fühle ich mich verbunden mit dem und nehme es entsprechend persönlich oder es geht auf meine Identität? Und dann gibt es halt wahrscheinlich noch andere Dinge wie, wie habe ich grundsätzlich meine Gefühle unter Kontrolle im Sinne von, wie schaffe ich es damit umzugehen und bin auch, ja, dickhäutig, sage ich jetzt mal, und lasse da nicht alles so an mich ran. Ich finde eine Frage spannend. Wenn ich dich richtig verstehe, geht ein Teil deines Tipps dahin zu sagen, dass wir uns ein bisschen, also von dieser, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Handy, dass wir uns ein bisschen frei machen davon, so abhängig davon zu sein. Ich habe mir kürzlich die Frage gestellt im Rahmen einer Einkaufsliste, also ein einfaches Beispiel aus dem Alltag. Saßen wir in der Küche, meine Tochter hat gesagt, schreib bitte Äpfel auf die Einkaufsliste, die sind leer. Und bei mir ging der Griff sofort zum Handy, weil ich dafür eine App habe. Das ist eine App, die ist auch mit meinem Mann verbunden über die Cloud. Und da kann eben jeder gemeinsam auf diese Einkaufsliste Dinge draufschreiben. Und selbst wenn mein Mann dann schon einkaufen ist, kann ich da noch, wenn er auf dem Weg ist, noch was hinzufügen. Das ist sehr praktisch einfach.
Total.
Und gleichzeitig habe ich gedacht, egal was ich im Alltag für Ideen habe, für Dinge notieren möchte, der erste Griff ist immer zum Handy. Also wo man früher vielleicht eine Notiz gemacht hätte oder mit jemandem gesprochen hätte, jemanden gefragt hätte zum Beispiel, wo man etwas nicht wusste, nimmt man heute das Handy und tippt es in die künstliche Intelligenz ein zum Beispiel. Also könnte das eine Möglichkeit sein zu sagen, wir lösen uns da wieder ein bisschen davon und versuchen analog oder zumindest im echten Leben wieder ein paar Dinge umzusetzen.
Es ist halt schwierig, ne? Also es ist schwierig, weil du sagst es, es ist einfach wahnsinnig praktisch. Also ich meine, mit einem auf dem Papier geschriebenen Zettel bekommst du die Information nicht zu deinem Mann, hier bring mal noch Karotten mit, sondern das geht halt einfach nur digital. Ich persönlich liebe Einkaufszettel auf Papier. Also ich arbeite sehr gerne nach wie vor mit Papier und Stift und schreibe mir Dinge auf. Aber es könnte ja zum Beispiel ein Ansatz sein, Tagebuch oder Journaling zumindestens, also solche Sachen, wo ich meine Gedanken ordne, dass ich das nicht digital mache, sondern dass ich das wirklich mit der Hand schreibe, auf Papier schreibe. Zum einen ist es ein schönes Training für die eigene Handschrift, weil benutzt man ja heutzutage gar nicht mehr so viel mit der Hand zu schreiben. Und zum anderen hat es einfach auch nochmal einen anderen körperlichen Impuls, wenn ich einen Stift in der Hand habe, also einen haptischen Gegenstand, und Papier in der Hand habe, also einen haptischen Gegenstand. Ich wackel mal, dass man das ein bisschen hört im Podcast. Das ist also Papier, was ihr gerade hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir das analog benutzen und schreiben, dann hat das nochmal einen anderen Impact auf unseren haptischen Körper, weil wir was physisch ausführen und eben nicht nur tippen auf einer digitalen Oberfläche. Und das könnte also einfach ein Gegengewicht zu dem vielen sein, was wir digital benutzen. Ich habe jahrelang, nachdem schon jeder Google-Kalender und sowas benutzt hat, noch Papierkalender benutzt, habe mir jedes Jahr wieder ein neues Buch gekauft, wo ich meine Termine drin verwaltet habe, wo ich Notizen reingeschrieben habe, und war darauf eigentlich immer sehr stolz, dass ich das noch mit der Hand geführt habe, und wurde auch oft darauf angesprochen bei Meetings: Auch Sie benutzen noch einen Papierkalender, Herr Metzler, das ist ja außergewöhnlich, ne? Und dann habe ich mich überreden lassen, dann doch mal jetzt in dem Fall Google Kalender auszuprobieren, und muss sagen, es hat einfach so wahnsinnig viele Vorteile. Also A, muss ich dieses Riesenbuch nicht mehr immer mit mir rumschleppen. B, stapeln sich die Buchstapel, also Jahr für Jahr, ne? Mach mal das 10 Jahre lang, dann hast du eben so einen Buchstapel mit Papier, den du ja auch wieder entsorgen musst, für eigentlich nichts, weil ich heb die ja nicht auf, ich werf die ja dann weg. Also da ist es ja auch dann wieder eine Sache von, da spart man eben auch Rohstoffe. Das ist dann natürlich synchronisiert mit meinem Smartphone, synchronisiert mit dem Kalender von meiner Partnerin. Wir können uns da gegenseitig, also es hat einfach auch zahlreiche Vorteile. Und deswegen ist es halt schwierig zu sagen, in Bereichen, die total nützlich sind, da wieder von wegzugehen. Also wir alle navigieren ja auch nicht mehr mit Kartenmaterial im Auto. Was ziemlich schlau wäre, weil wir verlernen die Fähigkeit, nach einer Papierkarte zu fahren. Wenn ich da an meinen Papa zurückdenke, vor Smartphone-Zeit, dann hat der Routen, die er gefahren hat, sich vorher auf der Karte angeguckt, auf Papier aufgeschrieben, sich die Autobahn notiert, die Ausfahrten notiert, und dann hat er noch eine Karte dabei gehabt von der Stadt, in der er da reinfährt. Und so haben die früher ihre Ziele gefunden. Das ist ja heute unvorstellbar, wenn ich mir vorstelle, ich müsste in eine fremde Stadt reinfahren, vielleicht noch in einem Land, deren Sprache ich nicht mächtig bin, und da mit einer Papierkarte irgendeine Straße in irgendeinem Dorf finden. Also macht das mal. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Nein, da tippt man das in sein Maps ein, und dann sagt die bis zur Haustür: So, jetzt halten Sie an, weil Sie stehen direkt vor der Haustür, Sie Mensch. Und dann bist du froh, dass du das gefunden hast. Also das ist ja schon gigantisch. Die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist: Was ist, wenn es irgendwann mal einen großen Schlag gibt? Das Internet bricht zusammen, whatever, Stromnetze, das bricht alles zusammen, das funktioniert alles nicht mehr. Kommen wir dann überhaupt noch klar? Also das ist so eine Frage, die ich mir öfter mal stelle: Wie lebensfähig sind wir denn als Menschheit aktuell, wenn man uns das alles auf einen Schlag wegnehmen würde? Das ist jetzt natürlich nur ein rein theoretisches Szenario, aber ich finde es schon auch irgendwie ein Gedankenspiel, was interessant ist. Also wie existenzfähig bin ich denn noch, wenn ich plötzlich nicht mehr mit meinem Handy zahlen kann? Und das war genau der Moment, den ich vorhin beschrieben habe, wo das Handy mit einem fremden Auto in einer fremden Stadt weggefahren ist, sich von mir weg entfernt hat, und ich nicht wusste, sehe ich das jemals wieder? Und wie hilflos fühle ich mich in dem Moment, ne? Ich kann mich meinen Leuten nicht mehr mitteilen. Ich kann nicht sagen, ich bin hier gerade gestrandet. Ich kann den auch nicht mehr zurückrufen, weil ich habe die App nicht, und bla bla bla. Also diese Hilflosigkeit, das ist schon echt krass, ja.
Ich finde das gerade sehr wohltuend und angenehm, dass du jetzt gar nicht dafür werben möchtest, dass wir auf alles verzichten. Also, dass wir sagen, dass Dinge, die uns einen Nutzen oder einen Wert bringen, dass wir einfach nur zugunsten des Minimalismus, sage ich jetzt mal, darauf verzichten, weil wir sind eh so zu viel am Handy und das ist eh alles too much. Also lieber weniger ist mehr und dann alles sozusagen aufgeben. Das finde ich gerade sehr wohltuend, dass du diesen Weg nicht gehst, weil man hat natürlich die Tendenz, oder das erlebe ich, dass Menschen, die sich für diese Dinge einsetzen, sei es jetzt die Nachhaltigkeit, den Minimalismus, die einfach für eine Sache brennen, dann oft sehr radikal sind. Das finde ich gerade schön, dass du sagst, nee, nee, das bringt uns ja was. Warum sollten wir es denn nicht nutzen, wenn es das gibt? Und gleichzeitig verbinde ich mich für mich damit die Frage, an welchen Stellen müssen wir denn oder können wir verzichten? Wo macht es Sinn? Weil ich glaube, wir dürfen ja auch nicht in der Illusion leben, zu sagen, da kommen wir ganz gut weiter, auch wenn wir gar nicht verzichten. Wir können das alles haben, gar kein Problem, und sind trotzdem mental gesund und haben eine überschaubare Menge an Gegenständen. Das ist ja auch nicht der Fall. Also wo sind vielleicht Punkte, wo du sagst, oder Lebensbereiche, wo man wirklich mal draufschauen kann und wo man vielleicht auch kleine Dinge verändern kann?
Ja, bleiben wir mal kurz beim Smartphone nochmal. Also viele von uns nutzen ihr Smartphone ja zum Beispiel auch als Wecker morgens. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die könnte man locker ersetzen durch einen richtigen Wecker, wie es so früher war. Entweder im Radiowecker oder wirklich was Klingelndes. Oder mittlerweile gibt es ja auch diese sehr angenehmen Lichtwecker, die dich dann mit so einem Sonnenaufgang wecken. Ist eine schöne Sache, gerade im Winter. Warum? Weil dann nicht der erste Griff, den ich morgens mache, sofort zum Handy ist, um entweder den Snooze-Button zu drücken oder das Ding auszumachen, weil dann programmiere ich mich ja schon mental und körperlich darauf, dass das die erste Handlung, die ich morgens ausführe, sofort der Griff zu dem Ding ist. So, und wenn man dann mal ganz ehrlich ist, wie viele von uns haben das dann in der Hand und dann macht man mal zum Wachwerden, bestenfalls hat man den Flugmodus nachts drin gehabt, macht man den Flugmodus aus, geht schon mal online, guckt schon mal, was gibt's da, wer hat mir jemand geschrieben, was ist auf WhatsApp, was ist auf Instagram, was ist auf TikTok, sozusagen zum Wachwerden. Und dann überfluten wir unser Gehirn direkt mit Audio- und Videoreizen, bevor wir so richtig überhaupt wach geworden sind. Das ist eine relativ schlechte Angewohnheit, würde ich sagen, auf die man leicht verzichten kann, indem man sich eine eigene Regel setzt, dass man sagt, morgens, die ersten 30 Minuten des Tages, gehe ich nicht online, sondern da kümmere ich mich erstmal um mich selbst, kann mir morgens auch erstmal so Fragen stellen, ne? Wie habe ich denn überhaupt geschlafen? Wie fühle ich mich? Wie ist mein emotionaler Zustand? Fühle ich mich motiviert? Möchte ich den Tag angehen oder bin ich noch total gerädert? Was habe ich überhaupt geträumt? Was fällt mir da irgendwas ein? Was heute Nacht so mit mir passiert ist? Tut mir körperlich irgendwas weh? Recke ich mich und strecke ich mich erstmal? Aktiviere ich mich erstmal und gehe erstmal mit mir selbst in diesen Tag rein, bevor ich meine Gedanken und Emotionen an Geschichten und Ideen von anderen Menschen abgebe, indem ich deren Story lese, indem ich deren Video angucke, in der ich den Audio-Message höre. Und das finde ich zum Beispiel einen sehr smarten Zug, um in den Tag zu starten, dass ich da erstmal die Verantwortung und die Kontrolle bei mir selbst behalte und auch dieses Bewusstsein, dass es jetzt in den ersten Momenten des Wachwerdens und des Aufstehens und des ins Bad Gehens, die gehören erstmal mir persönlich, die nimmt mir erstmal keiner weg. Und dann könnte ich ja sagen, okay, nach einer halben Stunde oder nach 60 Minuten oder wie auch immer, das ist ja völlig individuell und unterschiedlich, je nachdem, wie die Lebenssituation auch ist, habe ich eine persönliche Regel, wo ich sage, da ist so der erste Moment, wo ich das Ding überhaupt erst anmache und online gehe und bereit bin, mich mit Informationen zu kümmern. Ich könnte auch ganz spezifische Zeiten am Tag definieren, in denen ich sage, also Leander, du hast ihn ja vorhin schon angesprochen, hat zum Beispiel die Regel, dass er sagt, Instagram macht er genau einmal am Tag. Da macht er Instagram an, also nicht, wenn er selbst postet, das ist was anderes, aber Instagram, um zu konsumieren, also zu gucken, was gibt's bei anderen oder auch um Nachrichten zu beantworten, das macht er einmal am Tag, das macht er dann für einen Zeitraum X und dann ist Instagram für ihn wieder erledigt. Also das sind so individuelle Regeln, die man sich setzen kann. Und wann ist es sinnvoll, weil du auch gesagt hast, wann wird's denn problematisch? Also wann ist es sinnvoll, Regeln zu setzen, sich selbst? Immer dann, wenn ich merke, ich verliere die Kontrolle darüber. Immer dann, wenn ich merke, es tut mir nicht gut. Wenn ich habe ja schon gesagt, Doomscrolling, also dieses endlose Scrollen, das ist ja nichts, wo wir danach sagen, Mensch, das war jetzt aber tolle 20 Minuten. Jetzt fühle ich mich aber richtig gut. Das ist ja nicht der Fall. Also es ist ja in den meisten Fällen ist es ja so, dass wenn dieser Vorgang dann abgeschlossen ist und wir schaffen dann irgendwann das Handy, dass wir uns danach schlecht fühlen, weil wir uns auf der einen Seite ein Stück weit schuldig fühlen, weil wir schon wieder diesem Social Media auf den Leim gegangen sind, weil wir auf der anderen Seite unser Gehirn so überreizt haben. Das ist ja nichts, wo wir Freude haben danach, wo wir sagen, ah, Mensch, da rufe ich jetzt aber gleich mal die Hanna an und erzähle ihr, wie toll meine letzten 20 Minuten auf Social Media waren. Das ist ja nicht der Fall. Und wenn wir das merken, dass uns das zu oft passiert, dass zu oft automatisch unser Handy aufpoppt in unserer Hand, dass wir ganz automatisiert Apps starten, obwohl wir das gar nicht bewusst entschieden haben vorher. Das sind alles so Anzeichen, wo ich sage, da wird es kritisch, da werden wir ferngesteuert von der Industrie, wo wir einfach nicht mehr die Kontrolle über unsere eigenen Abläufe haben. Und da ist es sinnvoll, Regeln zu setzen.
Das hört sich schon so an, du hast den Begriff vorhin schon mal verwendet, das hört sich an wie eine Sucht.
Ja, total. Ja, also Dopamin ist immer der Grundstock zu ganz verschiedenen Süchten. Also das kannst du übertragen auf die Dattelautomaten in Kneipen früher. Also es ist übrigens sehr, sehr analog zu dem, was mit dem Smartphone passiert. Also diese Lichter und diese Melodien, das sind ja alles Reize fürs Gehirn, audiovisuelle Reize fürs Gehirn, die das Gehirn stimulieren. Und der Witz bei einer Sucht ist, dass du nie immer direkt ein Erfolgserlebnis haben kannst, sondern ein Glücksimpuls gibt es immer nur, wenn die Belohnung zufällig ausgeschüttet wird. Da gibt es auch ganz tolle Experimente mit Ratten und so weiter. Das ist alles super erforscht. Also das heißt, sobald du so ein Dattelautomat, wenn du jedes Mal was gewinnen würdest, dann hättest du nicht diesen Impuls weiterzuspielen, weil das nicht mehr diesen Kick bei dir auslöst, sondern es darf nur ab und zu passieren und dann bleibst du immer dran. Und das erklärt auch dieses Doomscrolling. Also du findest, das ist auch bewusst so gesteuert. Also der Algorithmus ist nicht so, dass er dir nur tolle Sachen gibt, sondern der gibt dir auch absichtlich Sachen zwischendurch, die dich wahrscheinlich nicht interessieren, damit dein Dopaminausstoß größer ist, wenn du was findest, was dich dann wieder interessiert. Und das hält dich so bei Laune. Also, dass du quasi immer mal ein paar Nieten zwischendurch hast und dann findest du aber wieder was, was dich interessiert. Und dann leuchten diese Belohnungszentren im Gehirn wieder aus. Und das macht süchtig, weil das will immer mehr davon, immer mehr davon und stumpft natürlich auf der anderen Seite auch immer mehr ab. Und da gibt es eine Gegenbewegung in Silicon Valley, das nennt sich Dopamin-Detox, meine ich, heißt es. Also die sind sich darüber natürlich völlig im Klaren und gehen dann so einen ganz radikalen Weg, indem sie diese Reize komplett abstellen für ein paar Tage, um damit dann auch diesen Pegel wieder so weit zu senken, dass sie wieder auf normalem Level ein Belohnungssystem überhaupt erleben. Und das ist nichts anderes als eine Sucht. Also das ist ja wie Alkohol oder sonst irgendwas. Du brauchst immer mehr und immer mehr davon, um dieses Level zu erreichen, um da in so einen Glückszustand zu kommen. Und das ist ganz klassische Sucht.
Ich überlege mir gerade, weil, also ich würde mich, also so wie du das jetzt gerade beschreibst, kann ich mir gut vorstellen, dass ich in diese Kategorie falle und da eine gewisse Sucht habe, weil ich sehr viel am Handy bin und teilweise ganz unkontrolliert und gar nicht mit einem konkreten Ziel und dann natürlich auch mit dieser bekannten FOMO, also die Fear of Missing Out und die Angst, nicht rechtzeitig auf Nachrichten oder Kommentare reagieren zu können. Ich glaube, das ist als Content Creator, wenn man etwas ins Netz gibt und dann weiß, da kommt was zurück, dann will man natürlich auch zeitnah auf Kommentare antworten. Dann guckt man immer wieder. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das mir nicht gut tut auf einer kognitiven Ebene. Also ich weiß, es tut mir nicht gut und ich weiß auch, ich müsste es verändern. Und dennoch verändere ich es nicht. Deswegen meine Frage, hilft es oder ist es sinnvoll, dann eine Alternative dafür zu finden, weil einfach zu sagen, in der Zeit mache ich nichts oder also müssen wir das kompensieren? Also brauchen wir vielleicht eine andere Form oder eine andere Möglichkeit, wie wir zu Dopamin kommen oder ist das Dopamin überhaupt gar nicht wichtig zu bekommen?
Naja, also es ist im Grunde genommen ein Botenstoff, der genauso eine Rolle spielt wie alle anderen Botenstoffe in uns. Also der hat schon eine gewisse Wichtigkeit. Also ich habe mal so eine Theorie gelesen, dass es von daher früher sogar überlebenswichtig war, dass wenn du, also wenn ich von früher spreche, so steinzeitmäßig, ne, wenn du durch die Gegend gelaufen bist und hast plötzlich eine sehr kalorienreiche Futterquelle gefunden. Also ich sag jetzt mal einen Apfelbaum. Dann hat der Ausstoß Dopamin dazu geführt, dass du dich besser daran erinnern konntest, wo diese Futterquelle ist. Also du konntest dich besser daran erinnern und auch besser wieder, du konntest zum Beispiel deine Familie holen und die besser dahin führen durch diesen chemischen Impuls, als wenn du das nicht gehabt hättest. Also das war auch so ein Stück weit Motivation und immer weitermachen, überlebenswichtig. Und der Wissenschaft und der Forschung und diesen digitalen Gurus, die diese Software und Geräte und Apps herstellen, die wissen das alles. Also das ist mehr Psychologie als Mathematik in diesen Dingern drin. Genau all diese Dinge werden eben ausgenutzt. Und ja, deine Frage ist ja, müssen wir was anderes? Also, wenn wir es weniger benutzen, dann haben wir mehr das Gefühl der Kontrolle. Und was wir eben generieren, ist eine gewisse Ruhe. Und da kommen wir jetzt vielleicht mal ins Innere, weil wir suchen ja irgendwas. Wir suchen ja, am Ende des Tages suchen wir Glück. Wir wollen einen Glücksimpuls haben. Wir wollen über irgendwas lachen, über irgendwas amüsieren. Wir wollen uns gut fühlen. Und wir suchen das in diesen Entertainment-Sachen. Da finden wir das aber nicht. Das ist genauso sinnbefreit wie der Glückskauf der Handtasche. Das funktioniert kurz und danach ist es wieder verpufft und vielleicht fühlen wir uns sogar anschließend schlechter, als wir uns vorher gefühlt haben. Und wenn wir das feststellen, dann sollten wir, das ist zumindest meine Empfehlung, was daran ändern. Und man muss sich ja auch mal bewusst machen, wenn wir ein Gegengewicht machen, also ich sag, was könnte denn ein Gegengewicht sein? Ein Gegengewicht könnte sein, ein Spaziergang im Wald oder im Stadtpark. Also sich bewusst zu sagen, ich lasse jetzt mal das Smartphone zu Hause und ich gehe jetzt mal eine Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten durch die Natur und mache etwas, was ganz natürlich ist für uns Menschen, nämlich gehen auf dem Erdboden, frischen Sauerstoff einatmen. Wir haben den Himmel über uns, wir haben vielleicht die Sonne über uns oder Wolken über uns. Und wir sind plötzlich in dem, was wir Natur nennen, also in der echten Welt da draußen, die wirklich ist, die real ist, die lebt, die atmet, wo es Tag und Nacht gibt. Und wir verbinden uns damit wieder und versuchen sozusagen, also wir haben ja auch ganz viele Systeme in uns, die synchronisiert sind. Also Tag-Nacht zum Beispiel. Aktiv über Tag und schlafen bei Nacht. Das ist der natürliche Vorgang. Und wenn wir uns mit diesen Dingen wieder mehr verbinden, haben wir eben auch die Chance, dann auch eine gewisse Ruhe in unserem Geist zu kreieren. Und diese Ruhe führt eben auch dazu, dass wir wieder ein bisschen mehr sensibel werden für all diese Reize. Das ist mit ganz vielen Sachen im Leben so. Ich habe mal eine Zucker-Challenge gemacht, 3 Monate lang, fast komplett auf Zucker verzichtet und plötzlich habe ich wieder geschmeckt, wie süß eigentlich eine Karotte ist, wie süß die eigentlich ist. Wenn du nicht den ganzen Tag krasse Schokoriegel oder sowas in dich reinstopfst, spürst du auf einmal wieder, wie süß eine Mohrrübe sein kann. Also das System reguliert sich dann wieder nach unten, wenn wir diese Reize reduzieren oder eben auch mal möglicherweise weglassen. Aber das schaffen eben viele Leute nicht, das ganz wegzulassen. Deswegen vielleicht so ein Regelsystem und dieses Balance-System, dass wir uns bewusst für Dinge entscheiden, die wir mal machen am Tag, um ein Gegengewicht zu erzeugen. Wie zum Beispiel so ein Spaziergang. Und wem das zu weit ist, geh auf den Balkon, geh auf die Terrasse raus, 2, 3 Minuten und atme mal bewusst. Was ist das Bewusste? Was ist ein bewusster Atemzug? Ein bewusster Atemzug ist, dass du über die Nase einatmest tief und deinen kompletten Fokus auf diesen Atemzug auf diese in dich strömende Luft legst und dann atmest du aus und dann beobachtest du und nimmst sinnlich wahr, wie diese Luft aus dir rausströmt. Und wenn man jetzt sagt, ja, das hört sich nach spirituellem Hokuspokus an. Genau das ist es. Das ist spiritueller Hokuspokus, der dir dabei hilft, mal deine ganze Aufmerksamkeit, die irgendwohin gerichtet ist, auf deinen nächsten Instagram-Post oder auf das letzte TikTok-Video oder auf das Feedback, was du von deinen Followern bekommst, dass die Energie wird davon abgezogen hin zu dir selbst, auf deinen eigenen Geist und auf die eigenen Vorgänge in deinem Körper. Du reconnectest, also du wieder verbindest dich mit deinen eigenen Gedanken und mit deinem eigenen Körper und schaffst somit ein Gegengewicht. Und am Ende ist es alles Balance. Deswegen plädiere ich eben auch nicht, das alles zu verteufeln und wegzulassen und auf die tollen Vorzüge und Vorteile zu verzichten, sondern sich einfach dieser Sogwirkung bewusst zu werden und ganz genau hinzuschauen, Entscheide ich, dass ich das Smartphone in die Hand nehme, oder entscheidet das Smartphone, dass ich das Smartphone in die Hand nehme? Und das ist ein riesiger Unterschied. Wenn, solange ich in der Lage bin, das bewusst zu entscheiden, solange ich auch in der Lage bin zu sagen, okay, ich nehme jetzt bewusst das Handy, weil ich gerade Bock habe, Doomscrolling zu betreiben, bis ich was Lustiges finde, solange ich diese Frage bewusst entscheide, ist aus meiner Sicht auch alles in Ordnung. Solange das nicht ferngesteuert passiert. Sobald das ferngesteuert passiert, stimmt irgendwas nicht im System. Und da eine gewisse Sensibilität reinzubringen, das ist eigentlich so mein Ansatz von diesem digitalen Minimalismus.
Wie du das gerade beschreibst, muss ich über meine Frage schmunzeln, die ich dir vorhin gestellt habe, weil meine Frage, um es jetzt mal zu übersetzen, war ja, wenn das eine wegfällt, wie kann ich dann diese Zeit sozusagen wieder vollschaufeln mit was anderem? Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist das ja auch so ein Muster, das wir irgendwie haben. Sobald sich irgendwo ein Zeitfenster auftut oder eine Möglichkeit, sich mit etwas zu beschäftigen, packen wir uns diese Zeit ja wieder voll. Das ist ja nicht, wo wir früher an der Bushaltestelle gewartet haben und einfach mal in die Luft geschaut haben oder wie du es vorhin beschrieben hast, mal andere Menschen zu beobachten oder sich mal umzuschauen. Mensch, in welcher Straße wohne ich eigentlich? Was stehen hier für schöne Häuser? Wie sieht denn der Gehweg aus? Und weißt du, solche Dinge. Wir haben ein kurzes Zeitfenster, wo wir mal Zeit hätten, uns vielleicht ein paar Gedanken zu machen, Dinge zu verarbeiten, mal uns die Frage zu stellen, wie geht's uns heute? Wie fühlt sich mein Körper heute an? Wir packen diese Zeit sofort wieder mit was anderem voll. Also das ist eine Beobachtung aus meinem Leben, leider.
Ja, ich glaube, es geht vielen so. Und die Frage ist, warum tun wir das? Also, die digitale Revolution hat uns ja versprochen, dass wir ganz viel Zeit haben, dadurch, dass wir ganz viel Zeit sparen, weil ganz viele Dinge effizienter sind. Denken wir mal an das einfache Beispiel der E-Mail. Früher hast du einen Brief geschrieben, hast den in den Umschlag gesteckt, hast eine Briefmarke drauf, bist zum Briefkasten gelaufen. Was für ein Aufwand. Dann war der Brief 3, 4 Tage unterwegs, bis der beim Empfänger war. Dann hat er noch mal eine Woche gebraucht, bis die Antwort. Was war das für eine Form der Kommunikation? Heute schreibst du eine E-Mail und hast die Erwartungshaltung, dass 10 Minuten später die Antwort schon da ist. Also auch diese Erwartungshaltung an das Gegenüber, also auch das Bewusstsein, dass wenn ich etwas poste, dass ich damit die Aufmerksamkeit von anderen Menschen in Anspruch nehme, weil die ihre Lebenszeit geben dafür, dass sie dein Video oder sowas angucken. Auch diese Verantwortung, also das ist ja, das, da machen wir uns ja überhaupt gar keine Gedanken drum. Aber ich schweife schon wieder ab. E-Mail. Also, was uns versprochen wurde, ist ja, durch diese Effizienz, der effizienten Kommunikation sparen wir ja Zeit. Also müssten wir ja Freizeit haben ohne Ende. Wir müssten ja den ganzen Tag meditieren können und Yoga machen können und anderen Menschen helfen können und glücklich sein. Aber offenbar wird das ja nicht eingelöst durch diese Technologie, weil wir dazu tendieren, und du hast es gerade gesagt, diese auftuenden Lücken sofort wieder mit anderem Zeug zu stopfen. Und da kann man sich natürlich auch fragen, warum tun wir das? Warum tue ich das? Warum tust du das? Und können wir uns darüber bewusst werden und können wir uns einfach Momente am Tag generieren, die sogenannte Me-Time, aber auch wirklich die geistige Me-Time, indem wir mal Ruhe einkehren lassen, indem wir mal Stille einkehren lassen und indem wir eben so ein kleines Nugget auf die Waage legen, um das Ganze wieder ein bisschen auszubalancieren. Und der eine oder die andere würde jetzt vielleicht sagen, ja, aber das ist ja verschwendete Zeit. Und ich sage, nein, das ist die wertvollste Zeit am Tag, ist die, wo wir die Möglichkeit haben, da ein Gegengewicht zu haben. Sonst laufen wir eben in dieses Burnout oder Bore-out oder in die Depression oder in die Konzentrationslosigkeit oder in die Schlaflosigkeit und all diese ganzen Zivilisationskrankheiten, mit denen wir es zu tun haben, ist ja auch ein Großteil Folge von all diesen Dingen, die wir konsumieren. Und diese Qualitätszeit, ob das jetzt 5 Minuten sind, 10 Minuten sind, ne? Viele sagen, ja, ich habe mal Meditation probiert, aber das ist irgendwie nichts für mich. Ich kriege da keine Ruhe in meinen Kopf rein, da kommen mir 1000 Gedanken. Da sage ich, ja, aber das ist doch prima. Das ist doch prima, wenn du dich mal 10 Minuten hinsetzt und überhaupt mal darüber bewusst wirst, dass du so viele Gedanken im Kopf hast. Und diese Gedanken, die kommen ja irgendwo her. Die wollen ja offenbar gedacht werden. Also dann denk sie doch jetzt mal. Und dann wirst du vielleicht feststellen, dass mit ein bisschen Übung und mit ein bisschen Zeit kommt vielleicht doch mal die eine Sekunde, wo mal kurz Ruhe ist im Kopf. Und dann werden vielleicht aus dieser 1 Sekunde 2 Sekunden oder 3 Sekunden. Aber trotzdem fühlen sich die Leute sofort gestresst. Also für viele ist ja auch Ruhe und Stille was Bedrohliches. Das Erste, was die Leute machen, ist, wenn sie alleine in einem Raum sind, ist Radio anmachen, Podcast anmachen, Fernseher anmachen, Frühstücksfernsehen anmachen. Sie hören gar nicht zu, aber Hauptsache im Hintergrund ist irgendwie Gebabbel, weil sie, Gebabbel, da hört man der Roy Hesse, Gebabbel für die, die es nicht kennen, also Gespräche im Hintergrund, damit man sich nicht einsam fühlt, damit man ja nicht dieser Stille ausgesetzt wird und damit das Gehirn gar keine Chance hat, eigene Gedanken zu kreieren, weil wir mittlerweile Angst davor haben. Aber das ist Teil vom Menschsein, das gehört zu uns dazu und das ist unsere Aufgabe, damit klarzukommen, mit unseren Emotionen, mit unseren Gedanken, mit unserem Menschsein. Das ist ein ganz wichtiger Teil und den sollten wir eben nicht zu 100% in fremde Hände abgeben.
Ja, das, wie du es gerade beschreibst, das ist wieder mal ein Punkt, in dem ich mich gesehen fühle, leider ertappt fühle und in dem ich wirklich etwas verändern muss. Ich erinnere mich zurück, als wir uns kennengelernt haben und ich dir gesagt habe, der Podcast heißt Denkraum. Hast du gesagt, boah, denken, wir denken noch doch mehr. Eh schon so viel, wir müssen doch weniger denken, jetzt willst du noch mehr denken. Fand ich spannend. Aber beim Denken, das war die letzte Folge, wer da nochmal reinhören möchte, kann man eben auch unterscheiden, inwiefern wir denken, welche Qualität das Denken hat, das ist auch sehr, sehr spannend. Ich will noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, der vielleicht eher das Offensichtliche ist, aber doch auch wichtig ist. Ihr habt einen ganz großen Schritt gewagt, einen ganz, ganz mutigen Schritt, du und deine Partnerin. Ihr habt ein Haus gebaut ohne Keller. In deinem Vortrag erzählt. Und das löst bei mir schon wieder so was aus, wie wo kommen denn dann die ganzen Sachen hin, die hier noch so rumfahren und die ich zum Beispiel in einer anderen Jahreszeit brauche oder jetzt gerade vielleicht mir nicht gefallen, aber ja vielleicht in der Zukunft irgendwann mir wieder gefallen könnten oder sowas. Also das ist, glaube ich, etwas, und das merke ich bei mir, dass die Quantität an Dingen und Gegenständen, die ich besitze, eine Last ist. Also, dass sie mich wirklich erdrückt und belastet teilweise, weil ich merke, es ist zu viel. Ich bringe keine Struktur rein und das Strukturlose überwältigt mich dann. Das kann sein, also jetzt nicht nur bei der Kleidung, das kann an allen möglichen Dingen festgemacht sein. Ich sehe überall in dieser Wohnung Orte oder Stellen, wo ich unbewusst ein To-Do mit verbinde. Das heißt, egal ob etwas aufgeräumt werden muss, ob etwas sortiert werden muss, ob ich etwas erledigen muss, etwas ausfüllen muss. Also überall begegnen mir in der Wohnung Dinge, wo ich sage, oh nee, das auch noch und das auch noch. Ja. Und dadurch, dass es keine Struktur hat, überwältigt es mich, weil ich dann natürlich vermute, dass das an allen Ecken und Enden hier noch andere Dinge gibt, die dann auch irgendwann aufpoppen und wo ich sage, ah ja, stimmt das auch noch und um Gottes Willen. Das überfordert mich und deswegen bin ich für diesen Impuls so dankbar. Und vielleicht kannst du mal über eure Gedanken mit dieser Kellerthematik sprechen, dass man sagt, dieses weniger zu haben und weniger zu besitzen, das ist Freiheit im Grunde.
Ja, also das, was du gerade ansprichst, ist ja auch so ein unterbewusster Stress, der dann die ganze Zeit immer wieder anklopft und in uns vor sich hin stresst. Und das macht natürlich auch was mit dem vegetativen Nervensystem auf die Dauer. Also wenn ich überall To-Dos sehe, dann gönne ich mir auch niemals den Moment der Entspannung, weil ich in dem Moment der Entspannung ja immer das schlechte Gewissen habe, oh, ich müsste aber eigentlich noch das und das und das. Also das ist echt, wir könnten hier noch 4 Folgen draus machen aus dem Thema, habe ich das Gefühl, weil wir haben ja noch gar nicht so wirklich über Gegenstände gesprochen. Wir haben jetzt ja viel über digitalen Minimalismus gesprochen, was an sich ja schon ein Unterthema ist, aber halt auch super, super spannend und komplex. Aber die Kellergeschichte ist die folgende. Also jetzt muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, ist denn jemand, der ein Einfamilienhaus besitzt, darf der sich überhaupt Minimalist nennen? Also es ist eine kritische Frage, die mir tatsächlich auch schon gestellt wurde, wo ich kurz drüber nachgedacht habe und habe gesagt, das ist ein fairer Punkt, den du da gerade aufmachst. Also und da würde ich sagen, ich definiere gerade mal Minimalismus. Minimalismus ist eine Lebensphilosophie oder eine Einstellung, die sich auf Einfachheit und Klarheit fokussiert und das Weglassen von allem Überflüssigen. So könnte man Minimalismus definieren. Einfachheit und Klarheit und das Weglassen von allem Überflüssigen. So, brauche ich ein Einfamilienhaus? Nein, das ist eigentlich überflüssig. Jetzt muss ich zu meiner Verteidigung sagen, 2 Punkte. A, vor 9 Jahren, als die Planungsphase für dieses Haus losging, habe ich mich mit den Themen noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, wie ich das heute tue. Und B, zu meiner Verteidigung, wir sind tatsächlich das kleinste Haus in der gesamten Straße, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Wenn man auf der Landstraße unten entlang fährt und sieht oben die die Häuserreihe, dann sind überall diese Bungalows und das kleinste Häuschen, das ist immer unseres. Da kann man es gut dran erkennen. Aber diese Kellerfrage war für mich so spannend, weil ich in einem Einfamilienhaus-Bungalow mit einem relativ großen Grundstück, typischer deutscher Mittelstand, aufgewachsen bin. Und wir hatten in meinem Elternhaus haben wir nicht nur einen Keller, sondern wir haben auch einen Heizraum, wir haben eine Fahrradgarage, eine Werkzeuggarage, zwei Autogaragen, wir haben ein Gartenhäuschen und wir haben einen Dachboden, aka Speicher. Also wahnsinnig viel Raum, mit der Folge, dass dieser Raum über die Jahre und Jahrzehnte auch gefüllt werden will mit Zeug. Zeug wird gekauft, Zeug wird gelagert, man kann alles mal gebrauchen irgendwann und dann möchte man und will es griffbereit haben. Mit der Folge, wie gesagt, auch eine Entwicklung, haben wir am Anfang unseres Gesprächs ja auch drüber gesprochen, dass sich Dinge entwickeln und immer, immer mehr anhäufen. Wenn man nicht irgendwann mal die Bremsleine zieht, dann wird das immer mehr. Und das war bei uns der Fall, dass wirklich alles irgendwann voll stand mit Zeug. Ich rede jetzt nicht von einem Messi-Haus oder so, aber halt, wie das halt so aussieht in einem Mittelstandshaus, was gefüllt ist mit Werkzeugen, mit Kartons, hier eine Fahrradpumpe, da Reparaturzeug, also alles. Und das kollidiert auch ein bisschen mit meinem Nachhaltigkeitsgedanken, weil und das muss ich meinem Papa zugute halten. Mein Papa war in der Lage, Dinge zu reparieren. Wenn was kaputt gegangen ist, hat er A, das richtige Werkzeug gehabt und B, hat er die richtigen Ersatzteile gehabt, weil er natürlich auch immer was gesammelt hat. Also mein Papa ging so weit, dass der drei von diesen SG-Besen, die man so in der Küche hat, du kennst die Dinger, diese Handmixer. Na, wenn da einer kaputt gegangen ist, dann wurde der nicht weggeschmissen, sondern dann wurde der gelagert, weil dann hast du den nächsten gekauft und wenn da der Knopf kaputt gegangen ist, dann hattest du den Knopf von dem anderen SG-Ding. Und das ist ja eine sehr nachhaltige Haltung und auch in der Lage sein, das zu zerlegen, zu reparieren, wieder zusammenzubauen, das bewundere ich total. Aber natürlich haben dann irgendwann zwei, drei SG-Stäbe irgendwo im Keller gelagert, mit Kabel und zugestaubt. Und die Frage ist, je mehr Zeug man besitzt, also wie lange funktioniert dieses System? Wie lange weißt du noch, welches Werkzeug du wo besitzt? Findest du die Dinge überhaupt, die du brauchst? Findest du das Schublädchen mit den Fünfermuttern oder weiß was ich, wie die heißen? Oder dem Siebener Inbus, wenn du den brauchst? Weißt du, wo der ist? Oder rennst du dann, weil du ihn jetzt akut brauchst, doch in den Baumarkt, weil es da gut sortiert ist und du sofort weißt, wo du es findest und kaufst dann, weil du es gerade brauchst. Also wann ist diese Schwelle erreicht, wo du gar nicht mehr weißt, was du besitzt, wo du diesen Überblick gar nicht mehr hast? Und das ist ja auch so eine Form von ausgeliefert sich fühlen. Also wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt erst 4 Stunden was suchen, ich brauche es jetzt, aber ich müsste erst 4 Stunden im Keller suchen, bis ich es finde, dann suche ich nicht. Dann gucke ich, wie ich irgendwie schneller da dran komme. Und dann bin ich wahrscheinlich schneller, wenn ich im Supermarkt nebenan das Ding einfach neu kaufe. Und da im Supermarkt sind die nächsten Fallen, weil da ist nämlich das Angebot, dass wenn du das jetzt kaufst, dass du ein zweites kostenlos oder verbilligt dazu bekommst. Oder dann siehst du den Wühltisch mit den Schnäppchen. Ah ja, guck mal hier, so eine Yogamatte. Ich habe zwar schon eine, aber die sieht toll aus. Oh, die ist so günstig, die nehme ich mit. Wenn meine mal kaputt ist, dann habe ich eine Ersatz-Yogamatte und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich alles kommerzielle Fallen, in die wir tappen, wo wir Dinge kaufen, die wir auch gar nicht kaufen wollten zu dem Moment, sondern die wir nur aus dem Impuls heraus kaufen, weil das Angebot gerade besonders gut war, weil es so günstig war, dass ich nicht Nein sagen konnte. Und all diese Dinge sammeln sich im Haus an. Und mit dieser Erfahrung bin ich aufgewachsen. Und jetzt, um auf deine Frage nach dem Keller zurückzukommen, ich wollte das nur so ein bisschen die Hörerinnen und Hörer in diese Welt reinhören, damit die das auch fühlen und spüren, weil das kennen wahrscheinlich auch wirklich viele Leute. Saßen wir ganz am Anfang von unserer Planung bei einer sehr netten Dame zum Hausberatungstermin. Ne? Wir hatten so ein paar, also meine Partnerin und ich, wir hatten so ein paar Vorstellungen von Dingen, die wir gerne hätten und wie wir uns unser zukünftiges Leben zu dem damaligen Zeitpunkt so vorgestellt haben. und haben also da gesessen bei einem Kaffee und haben so von unseren Träumen erzählt und sie hat alles schön notiert und so weiter. Und ja, das wäre noch schön und viel, viel Licht und hell und bla bla bla. Und irgendwann habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe mal gefragt, ja, wo steht mir denn da jetzt so ungefähr finanziell? Und dann, ja, hat sie so ein bisschen über ihre Notizen und hat so ein bisschen gerechnet und dann sagte sie mir so einen Betrag an Euro, der einfach jenseits meiner Vorstellungskraft war. Also wer sich noch nie mit dem Thema Wohnungskauf oder Hauskauf oder Grundstückskauf beschäftigt hat, der betritt eine völlig neue Welt von Beträgen, eine völlig neue Dimension, die vorher auch nicht im Entferntesten im Gehirn sich überhaupt abgebildet hat an Summen. Und dann war kurz das hier, nämlich Stille. Keiner wusste, was er sagen sollte. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Meine Partnerin hat sich nicht getraut, was zu sagen. Die Verkäuferin hat sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, wo kann man denn da noch so ein bisschen sparen? Dann hat sie so über ihre Liste drüber geguckt und hat gesagt, ja, sie könnten zum Beispiel den Keller weglassen. Und jetzt muss man sagen, und da komme ich zum Thema Prägung, dadurch, dass ich in diesem Haus meiner Eltern aufgewachsen bin und ja gelernt habe, wie viel Stauraum man braucht für Zeug, was man offenbar besitzen muss, war ich ja der Überzeugung, dass es niemals möglich sein könnte, auf den Keller zu verzichten, weil offensichtlich braucht man ja diesen Stauraum. Und dann habe ich diesen Vorschlag von ihr fast als eine persönliche Beleidigung aufgefasst. Wie kann diese Frau mir vorschlagen, den Keller wegzulassen, der doch offensichtlich essentiell ist, um als Mensch zu existieren, als Stauraum, als Lager, als whatever, Hobbyraum, Partyraum, weiß ich nicht was. Und meine Partnerin war ein bisschen cooler als ich, die fand das eigentlich gar nicht so abwegig, ich fand das super, super abwegig. Und dann ist ein interessanter Prozess losgegangen in mir. Also ich hab das erstmal gar nicht akzeptieren wollen, und aber über die Zeit. Und dann habe ich öfter mal darüber nachgedacht und dann habe ich meine eigenen Glaubenssysteme auch mal kritisch hinterfragt und mich gefragt, ja, okay, aber wenn du dir das jetzt bei deinen Eltern anguckst, findest du das nicht so super, wie viel Zeug da überall ist? Also findest du nicht so super, dass du Zeug nicht findest, dass du gar keinen Überblick hast? Findest du nicht super, dass alles gestapelt ist bis unter die Decke? Das findest du nicht so super. Gibt's denn da andere Wege? Und da habe ich zum ersten Mal so hinterfragt, brauchen wir das denn wirklich alles? Brauchen wir dieses ganze Zeug? Müssen wir bei jedem neuen Hobby, was wir anfangen, sofort das beste Equipment dafür kaufen? Oder reicht's nicht auch erstmal, sich das mal auszuleihen? Erstmal ein paar Wochen oder Monate auszuprobieren und gucken, gefällt mir das wirklich? Und es gibt ja auch ein paar interessante Bücher zu dem Thema. Ich hatte im Vortrag Marie Kondo erwähnt, die ja zig Bücher zum Thema Aufräumen und Ordnungssysteme geschrieben hat. Und man muss sich vorstellen, das ist in über, ich glaube, über 7 Millionen Mal verkauft, diese Bücher, und in über 40 Sprachen, meine ich, waren es gewesen, übersetzt worden. Eine eigene Netflix-Serie. Also wie viel Bedarf an diesem Thema, daran sieht man ja, wie sehr sich Leute danach lechzen, dafür Lösungen zu finden. Also das scheint ja ein riesiges gesellschaftliches Luxusproblem zu sein. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Also Minimalismus ist ja ein Luxusproblem. Wenn wir Dinge weglassen, aus Zwang, weil wir es uns nicht leisten können, dann nennen wir das Armut. Aber wenn wir das freiwillig weglassen, dann nennen wir das Minimalismus. Also das ist auch nochmal gibt ein tolles Buch, der heißt Der Salzpfad. Da ist ein älteres Ehepaar, das verarmt im Alter und muss ihr eigenes Haus verlassen, wird ihnen weggepfändet. Und sie gehen auf eine Wanderschaft um die Südwestküste Englands, leben nur in einem Zelt, leben vollkommen minimalistisch, mit dem Nebeneffekt, dass sich ihre Gesundheit verbessert, dass sich ihr mentaler Zustand verbessert, aber sie sind sehr, sehr arm. Und da gibt's eine ganz tolle Stelle in dem Buch, wo die beiden, wenn sie andere Menschen treffen, erzählen, dass sie alle ihre Zelte zu Hause abgerissen haben und jetzt mit dem Zelt auf Wanderschaft sind. Und solange diese anderen Menschen denken, dass das eine freiwillige Entscheidung war, finden sie das ganz inspirierend und großartig und total abenteuerlich. Und sobald diese Menschen erfahren, dass es aber aus einer Notlage, aus Armut entstanden ist, dann ist es plötzlich, da halten wir mal lieber ab, das ist aber unglücklich, das tut mir aber leid. Und dann sind die ganz schnell wieder weg, die Leute. Und das ist doch verrückt, weil das, Das Ergebnis, dass die beiden mit ihrem Zelt an der Küste unterwegs sind, das ist ja genau das Gleiche. Nur die gedankliche Interpretation des Drumherums, die Wahrnehmung ändert sich von den Menschen und plötzlich wird das völlig anders eingeschätzt. Also Minimalismus ist natürlich ein Luxusproblem, aber es scheint uns zu erdrücken.
Das heißt, es geht um die Frage, ob ich das selbst entschieden habe oder ob es mir auferlegt wurde. Das ist
genau, genau. Genau, also es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir die Sache theoretisch leisten könnte, aber bewusst entscheide, sie nicht zu konsumieren. Das ist ein riesiger Unterschied zu, ich kann es mir nicht leisten, weil dann ist es mir von außen sozusagen aufdiktiert, dann ist es nicht meine bewusste Entscheidung. Deswegen ist Minimalismus auch immer ein Stück weit ein Luxusproblem, aber auch eine Gesellschaftskritik, eine Konsumkritik, eine Kapitalismuskritik. Ist übrigens uralt, also gab es bei den alten Griechen schon. Diogenes war ein Philosoph, dem man nachsagt, dass er aus Protest gegenüber Völlerei in einem Fass gelebt haben soll, also kompletten Minimalismus vorgelegt. Heute würde man sagen, extremely tiny house. Aber der hat das 400 bis 300 vor Christus schon vorgelebt als Kritik am Überfluss und an Dingen, die wir soll nur eine Holzschale besessen haben, aus der er dann gegessen hat mit seinen Fingern. Und da haben wir es, ne? Diese Holzschale, die war für ihn essentiell. Also die hat er wirklich gebraucht, um essen zu können. Ohne diese Holzschale wäre es für ihn schwierig geworden. Und das ist natürlich ein absolutes extremes Beispiel. Aber meine gedankliche Reise hat mich dann immer mehr zu den Gedanken, und das ist unangenehm, Hannah, das ist unangenehm, wenn dein persönliches Prägungsbild und Wahrnehmungsbild plötzlich in Frage gestellt wird. Das ist am Anfang, und da haben wir wieder den Punkt Identifikation. Du bist ja damit identifiziert, weil du so aufgewachsen bist und denkst, dass das, wie du es erlebt hast, normal ist. Aber das ist ja nur deine eigene Geschichte, deine eigene kleine Wahrnehmung. Und sich davon zu lösen, das tut am Anfang, das ist fast, tut ein bisschen weh, das zu lösen, weil du auch erkennst, dass du jahrelang gedacht hast, dass du das eigentlich bräuchtest und du beweist dir sozusagen selbst, dass du dich geirrt hast. Du brauchst es gar nicht. Also du hinterfragst dich und du stellst fest, ja, wie ich es bisher gemacht habe, war es vielleicht gar nicht so clever. Und das tut natürlich ein Stück weit weh, zu sagen, ja, ich habe das nicht so clever gemacht die letzten Jahre oder Jahrzehnte und da gibt's wahrscheinlich einen schlaueren Weg. Und das tut ein bisschen weh, sich davon nach und nach zu verabschieden. Aber also jetzt mal Cut, wir leben heute in diesem Einfamilienhaus und wir haben keinen Keller und offenbar existieren wir ja noch. Und wir existieren relativ zufrieden und glücklich mit den Gegenständen, die wir besitzen. Und wir haben natürlich eigene Regelwerke, die sagen, dass wenn wir was Neues kaufen, kommt was Altes raus. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein Modetyp, mir ist jetzt Mode nicht so wahnsinnig wichtig, dass ich da jetzt irgendwelchen Trends folgen müsste oder so. Für mich ist Kleidung ein relativ Gebrauchsgegenstand, ne? Im Winter, damit ich nicht friere, im Sommer, dass ich keinen Sonnenbrand bekomme. Es ist nice, wenn es noch nett aussieht, aber da gibt's auch, also wenn jetzt jemand total modeaffin ist, dann sage ich auch nicht, ey, das ist falsch, weil das ist dein Ding und das ist für dich wichtig und das ist ein Stück weit, wie du deine Persönlichkeit ausdrücken willst. Wer bin ich denn, dass ich sage, das ist falsch oder das ist richtig. Aber wenn du das Gefühl hast, dass dein Kleiderschrank dich erstickt, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr findest, was du brauchst, weil alles so vollgestopft ist, dann ist es offenbar der richtige Weg, da mal ein bisschen was zu spenden oder zu verkaufen oder zu verschenken oder in die Altkleidersammlung zu geben, um wieder Raum zu schaffen, um sich dessen bewusst zu sein, was besitze ich denn eigentlich? Und dann stelle ich fest, dass ich viel mehr besitze, als mir eigentlich bewusst war. Und vielleicht finde ich sogar Kleiderstücke, die ich noch nie getragen habe, wo ich gesagt habe, oh, guck mal da, das habe ich ja auch. Das kann ich ja jetzt im Herbst, das ist ja super jetzt für den Herbst. Kann ich ja mal wieder anziehen. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Und ja, das tut weh, weil wir unsere Gewohnheiten in Frage stellen, weil wir unsere liebgewordenen Schätze in Frage stellen. Aber Marie Kondo, also wenn man jetzt an so einen Punkt kommt, an dem man sagt, ja, ich spüre diese Herausforderung und ich würde da auch gerne mehr Klarheit und Ruhe und Fokus in mein Leben bringen. Ich finde, Marie Kondo hat zwei schöne Gedanken in ihrem Buch geäußert und sie schreibt zu ihren Leserinnen und Lesern, stell dir doch bei jedem Gegenstand, den du in die Hand nimmst, zwei essentielle Fragen. Die eine Frage ist, macht mich das glücklich? Und die andere Frage ist, brauche ich den Gegenstand? Und wenn ich beides mit Nein beantworten kann, also weder macht er mich glücklich, noch benutze ich und brauche ich ihn, dann ist es Zeit, diesen Gegenstand loszulassen. Und dann kann ich ihn entweder entsorgen oder verkaufen oder verschenken. Bestenfalls eins von den letzten beiden, weil dann bleibt der Gegenstand im Nutzungskreislauf und wird nicht zu Müll, zur Vermüllung, was ein ganz anderes Problem ist von unserer Konsumgesellschaft und eine sehr negative Folge von all dem, was wir konsumieren und kaufen. Und dadurch lösen wir halt mehrere Probleme. Also wir fühlen uns ein bisschen leichter, es muss weniger gewartet werden, weniger Dinger ziehen ihre Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit auf sich. Könnt jetzt 1000 Beispiele, auch Smart Home und sowas. Ich halte davon überhaupt nichts. Du musst dich nur wieder um Zeug kümmern. Du musst wieder Updates einspielen. Das braucht Strom. Das muss eingestellt werden. Da müssen Batterien rein. Alles braucht irgendwie immer Wartung. Und vor 50 Jahren, vor 100 Jahren konnten wir doch auch ohne diesen ganzen Kram leben. Wir konnten irgendwie offensichtlich ja auch ohne all das leben. Und deswegen würde ich halt immer mal wieder mich selbst hinterfragen, brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich? Beides mal nein, dann weg damit. Und dann ganz wichtig eben auch was neue Sachen ins Leben lassen, bewusst entscheiden. Bewusst entscheiden, das möchte ich jetzt wirklich haben. Und ich hab da auch einen persönlichen Trick. Wenn es jetzt mal wirklich was gibt, wo ich denke, oh, das wäre jetzt wirklich nice zu haben, dann kaufe ich es nie sofort. Ich lasse immer ein paar Tage, manchmal sogar ein paar Wochen vergehen und dann gucke ich immer wieder in mich selbst rein. Will ich das immer noch haben? Beschäftigt mich das immer noch, dieser Gegenstand oder dieses Ereignis oder dieser Event oder dieser Urlaub? Möchte ich das immer noch haben oder war das jetzt nur mal so eine kurze Nice-to-have-Sache? Und oft verschwinden diese Sachen im Alltag wieder und dann vergesse ich die einfach wieder mit dem tollen Nebeneffekt, dass ich sie gar nicht erst gekauft habe und sie mir jetzt hier nicht irgendwie nutzlos rumstehen und wieder ein bisschen Geld von meinem Konto weg ist. Sondern es hat sich einfach von selbst erledigt. Wenn ich dann aber nach ein paar Wochen merke, ey, das beschäftigt mich immer noch und ich bin finanziell in der Lage, mir das zu kaufen, dann gönne ich mir das möglicherweise auch und dann erfreue ich mich auch eine Zeit lang daran. Und genau so sehe ich persönlich den Sinn im Konsumieren und dann macht es auch wieder Freude.
Ich glaube, das hat ganz viel auch damit zu tun, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und vor allem, dass wir mutig sind. Weil diese beiden Fragen, die Marie Kondo da stellt, die sind total schön. Also macht es mich glücklich? Ist es nützlich? Und ich glaube, die große Herausforderung ist ja, diese Fragen ehrlich zu beantworten. Weil ich glaube, wir reden uns häufig ein, dass wir Dinge ja halt irgendwann nochmal gebrauchen können. Oder im Sinne von, naja gut, das ist jetzt von einer anderen Generation, das habe ich jetzt da irgendwie vererbt bekommen, das ist ja schon jetzt etwas Emotionales.
Ja.
Hat man keinen Nutzen dafür und es macht einen auch nicht wirklich glücklich, aber man hat dann ein schlechtes Gewissen oder redet sich ein, das kann ich jetzt nicht entsorgen oder das kann ich jetzt nicht spenden, das geht ja nicht. Also ich glaube, dass dieses Mutigsein auch zu sagen, jetzt löse ich mich mal von etwas, wo ich gedacht habe, ohne das kann ich eigentlich nicht sein oder das darf ich nicht weggeben und dann auch mal zu sehen, was das mit einem macht und dass man, ah ja, ich. Also mir hat jetzt dieses Gespräch Mut gemacht, das einfach auch mal auszuprobieren und mal zu schauen, was denn passiert und ob all die Dinge, die ich mir vorstelle, mit Sachen, die dann vielleicht doch noch mal gebraucht werden können, dass das möglicherweise halt gar nicht eintrifft und dass man sich da auch selbst vielleicht so Step by Step eines Besseren belehren kann. Weil du sagst ja selbst, es ist am Anfang ein Schmerz, es ist eine Überwindung, weil man hat es anders gelernt und ich habe es auch anders gelernt. Ja, vielleicht ist das ein Punkt zu sagen, ich fange mal irgendwo an und beobachte das auch mal. Was macht es mit mir? Was macht es dann vielleicht auch mit der Gesamtsituation, wenn einfach weniger da ist?
Also diesen Mut zu haben, Dinge loszulassen, das hat direkt danach, also zumindest mir geht es so, ich bin dann richtig stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, dass ich jetzt endlich mal die alte CD-Sammlung, die mir ans Herz gewachsen ist. Ich habe ja mal eine CD gekauft und habe die gehört und fand die Band toll. Und verbinde mit der Musik auch einen gewissen Lebensabschnitt, gewisse Erinnerungen, gewisse Emotionen sind daran geknüpft. Aber ich höre sie einfach nicht mehr. Und selbst wenn ich diese Musik von früher mal hören würde, würde ich sie mir heute auf Spotify oder sonst wo anhören. Und ich weiß gar nicht, wir haben, meine ich, keinen CD-Player im Haus. Also es ist unnütz. Leider will es auch keiner geschenkt haben und CDs gehen halt auch nach einem Jahr X geht das Material einfach kaputt, lassen sich dann nicht mehr abspielen. Und wenn man die dann mal zum Wertstoffhof gefahren hat, diese ans Herz gewachsene Sammlung, und hat die losgelassen, ist es für mich immer so voll das befreiende Erlebnis, weil ich weiß, das war, es tut mir, da ist auch wieder so der Umweltmensch in mir, ne? Es wird ja gut. CD kann man wunderbar recyceln, es ist Kunststoff und Wertstoff und Papier, die drei Elemente. Sollte man übrigens vorher auch trennen voneinander, bevor man sie zum Wertstoff fährt, als kleiner Tipp. Aber dieses Gefühl, das habe ich jetzt losgelassen. Und das, was du gerade angesprochen hast, also diese emotionale Bindung an ältere Generationen, Erinnerungsstücke, Erbstücke, da passiert natürlich auch emotional ganz, ganz viel in uns. Aber da dürfen wir uns die Frage stellen, ist diese Emotion, die wir unserer Mutter, unserer Großmutter, unserer Urgroßmutter, Großvater, ist diese Emotion, die wir in uns tragen, ist es ein Gefühl in uns oder hängt das an dem Gegenstand, der da irgendwo steht? Also eigentlich ist es doch eine Erinnerung und ein Gefühl, was wir haben. Und diese Erinnerung und dieses Gefühl an die Person, an die Herzlichkeit, an die Wärme, an die Gespräche, an die Umarmung, an die schönen Momente, die man miteinander hatte, die gehen ja nicht weg, weil ich einen Gegenstand weggebe. Die bleiben ja hier drin gespeichert. Ich würde sagen, die bleiben sogar gespeichert, wenn wir irgendwann ins Gras beißen, weil diese Energie ist einfach da. Die kann nicht einfach weggehen und die hängen nicht an Gegenständen. Und es spricht ja nichts dagegen, wenn ich mir einen Erinnerungsgegenstand, also ich habe zum Beispiel von meiner Oma, die ich sehr lieb hatte, habe ich noch so eine uralte Keksdose, die bei ihr immer im Wohnzimmer stand, wo ich mir früher immer dann was rausholen durfte als kleiner Junge. Und diese Keksdose, die existiert bei mir noch, die steht an einem kleinen Ehrenplatz, aber das ist alles. Ich habe keine Bilder, ich habe sonst nichts davon, aber ich habe meine Erinnerung. Und wenn ich mir heute meine Oma vorstelle oder meinen Opa, wie sie waren, dann ist dieses Gefühl ja in mir. Dafür brauche ich keine Gegenstände. Aber wie gesagt, das ist keine Bewertung. Das ist nicht richtig und nicht falsch. Da muss vielleicht auch jeder seinen eigenen persönlichen Weg finden. Aber ich kann nur Mut machen dazu, wenn ich das Gefühl habe, okay, das ganze Zeug steht mir nur rum, ich brauche es nicht und es belastet mich und ich behalte es nur aus einem falsch verstandenen Verantwortungsgefühl gegenüber einer Generation, die einfach nicht mehr da ist, dann ist es vielleicht an der Zeit, daran was zu ändern.
Ja, ich finde, du hast da heute Mut dazu gemacht und vor allem diesem Slogan, diesem Motto, das weniger ist mehr, mal so ein bisschen mit Inhalt gefüllt und gezeigt, dass wir zum einen gut damit auskommen mit dem weniger, egal ob das jetzt Dinge sind oder ob das der Konsum ist oder ob das Verhalten am Handy ist. Und nicht nur das, dass wir damit gut auskommen, sondern dass es in Summe etwas ganz Positives an Auswirkungen auf uns hat. Also nicht nur, dass es den Verzicht bedeutet, sondern dass dieser Verzicht auf Konsum und auf mehr in uns ganz viel bewirken kann. An Ruhe, an Freiheit, an im Grunde mentaler Gesundheit am Ende. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und das finde ich sehr schön. Vielen Dank dafür, Alex. Ich habe es sehr mitgenommen und hoffe, dass wir jetzt in der Zukunft uns ein paar Mal häufiger über den Weg laufen. Das wäre so mein Wunsch noch mit Blick in die Zukunft.
Ja, die Speaker-Welt ist ja doch überschaubar und es wird bestimmt die eine oder andere Veranstaltung geben. Und da laufen wir uns wieder über den Weg und da freue ich mich schon total drauf. Und ich genieße immer auch den Austausch mit dir. Ich habe es dir auch persönlich gesagt, ich finde das immer total inspirierend und auch so wahnsinnig krass professionell, wie du das immer aufziehst mit der Werbung auch für deine Folgen. Das finde ich zum Beispiel inspirierend. Da denke ich immer, ach, die Hanna, die macht das alles so gut und so konsequent und immer auf so einem hohen Niveau. Das würde ich für meinen Podcast gerne auch so. Die Podcasts selbst finde ich ja super, aber das ganze Marketing, was ich da drumherum mache, das hat wirklich Luft nach oben und das machst du wirklich großartig und deswegen gönne ich dir auch von Herzen den Erfolg, den du hast. Und wir werden uns auf jeden Fall auf irgendeiner Speaker-Veranstaltung wieder treffen. Und über Social Media haben wir ja schon festgestellt, bleiben wir sowieso alte Kumpels.
Genau, so ist es, Alex. Vielen herzlichen Dank für den wertvollen Input und für den inspirierenden Austausch. Danke dir.
Vielen Dank für deine Zeit und einen herzlichen Gruß an die Hörerinnen und Hörer.